Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Hertha. Guten Morgen, herzlich willkommen. Visafreiheit für Kosovaren, die in die Europäische Union wollen. Das lange Warten darauf könnte nun bald zu Ende gehen. Wie weit es damit ist und welche Hindernisse noch auftauchen könnten, darüber spreche ich mit Professor Florian Bieber von der Uni Graz. Die polnische Minderheit in Belarus und ihr Widerstand gegen Lukaschenka. Der Journalist Andrzej Poczobut gehört dazu. Er sitzt seit 600 Tagen im Gefängnis. Außerdem, die türkische Regierung hat den Zuzug von Ausländern in bestimmten kommunalen Bezirken beschränkt. Auch Deutsche, die sich in Urlaubsorten niederlassen wollen, sind davon betroffen. Damit beginnt jetzt die Woche in Europa heute. Zumindest vorläufig scheint der sogenannte Nummernschildstreit zwischen den Republiken Serbien und Kosovo gelöst. So banal, so klein und nebensächlich dieser Streit zu sein schien, nur durch massiven Druck der USA und der EU hatten sich Vertreter aus Belgrad und Pristina letzte Woche zu einem Kompromiss bewegen lassen. Serben, die im Kosovo in Autos mit alten serbischen Nummernschildern unterwegs sind, können diese erst einmal behalten. Im Gegenzug verzichtet Serbien darauf, kosovo-serbischen Fahrzeughaltern in Zukunft immer noch serbische Nummernschilder auszustellen. Im Kern geht es um die Frage staatlicher Souveränität. Es geht um die Frage, ob Serben, die im Kosovo leben, die kosovo-albanische Regierung in Pristina anerkennen. Das allerdings tun bis heute nicht einmal alle EU-Staaten. Wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass Kosovaren nach wie vor ein Visum beantragen müssen, wenn sie in die Schengen starten wollen. Nun aber kommt auch Bewegung in diese Sache und darüber spreche ich jetzt mit Professor Florian Bieber. Er ist Historiker mit dem Schwerpunkt Südosteuropa in Graz. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Menschen aus nur noch einer Handvoll europäischer Länder benötigen Visa, um in die EU zu reisen, darunter zum Beispiel Russen, Armenier und eben Kosovaren. Die tschechische EU-Ratspräsidentschaft will den Visumszwang für Kosovo aufheben. Ist da aus Ihrer Sicht nun Bewegung drin oder gibt es sogar schon eine Einigung?
Also eine Einigung scheint es noch nicht zu geben. Es gibt immer wieder ein Hin und Her, aber ganz eindeutig, die tschechische Präsidentschaft versucht das zu lösen. Es ist auch längst überfällig. Die Europäische Kommission hat bereits vor Jahren empfohlen, dass die Kosovaren Visafreiheit für die EU bekommen sollten. Und es waren immer einige Mitgliedstaaten, die es blockiert haben. Aber jetzt scheint es so zu sein, dass es eine Frage des Zeitpunktes ist, also des Wann und nicht mehr des Ob. Also das heißt, man hört von verschiedenen Terminen, die meisten im Laufe des kommenden Jahres. Es wird auch verknüpft mit der Einführung eines neuen europaweiten Einreisesystems. Aber man kann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich innerhalb des nächsten Jahres diese Visumfreiheit doch kommen wird. Und wir warten nur auf eine endgültige Bestätigung einer Einigung.
Die Vorbehalte der EU und Schengen-Staaten waren anfangs zahlreich. Es kamen immer mal wieder neue Vorbehalte und Argumente hinzu. Sorge vor Touristen etwa, die einmal im Land, in Deutschland oder Frankreich, Asylanträge stellen. Sind die Befürchtungen etwa Frankreichs inzwischen unbegründet?
Ich glaube, die vermeintlichen Sorgen einzelner Mitgliedstaaten waren eigentlich schon seit Jahren nicht mehr richtig begründet. Gerade Frankreich, aber auch die Niederlande und einige andere Staaten haben immer wieder den Kosovo blockiert in dieser Frage, obwohl die Kommission recht eindeutig sie beantwortet hatte. Man muss auch bedenken, alle anderen Nachbarstaaten sind nicht in einer grundsätzlich anderen Situation als der Kosovo und haben seit über einem Jahrzehnt Visafreiheit. Also es ist nicht nachvollziehbar, warum sich die Kosovaren grundsätzlich anders verhalten würden als Albaner oder Serben oder Bosnien, wenn sie in die Europäische Union einreisen. Also es gibt ein gewissen Ausmaß an Missbrauch. Nur aufgrund dessen alleine die Visumspflicht beizubehalten, wirkte ungerechtfertigt in den letzten Jahren.
Es gibt große Entwicklungen, die da vielleicht auch eine Rolle spielen. Der russische Krieg gegen die Ukraine. Vielleicht ist es aber auch der massive Arbeitskräftemangel in vielen europäischen Ländern. Was glauben Sie?
Ich glaube, jetzt hat es auch damit zu tun, dass einfach gewisse Staaten, die sehen, dass es wichtig ist, positive Signale zu schicken. In der Region, auf dem Westbalkan tut sich im Moment sehr wenig, was europäische Integration angeht. Viele Leute verlieren ein bisschen die Perspektive. Und da hat, glaube ich, die tschechische Präsidentschaft erkannt, dass man versuchen muss, in gewissen Bereichen, die erreichbar sind, positive Botschaften zu schicken. Und das ist halt eines dieser Beispiele, wo es schon sehr lange hängt und wo eigentlich doch von der Kommissionsseite eine sehr klare positive Meinung auf dem Tisch liegt. Und deshalb ist, glaube ich, diese Gelegenheit genutzt worden. Und sicherlich der größere geopolitische Rahmen wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat auch dazu beigetragen, da vielleicht zu versuchen, positive Botschaften in die Region im Westbalkan zu schicken.
Wie ist die wirtschaftliche Situation im Kosovo? Oder anders gefragt, wie wichtig ist es für kosovarische Familien noch, ihre Kinder, vor allem Söhne, nach Europa zur Arbeit zu schicken, weil es eben zu Hause so wenig Arbeit gibt?
Ja, die wirtschaftliche Lage ist sicherlich schwierig, aber es gibt doch sehr viel auch privatwirtschaftliche Initiativen und auch Kosovo hat sich in den letzten seit der Unabhängigkeit sehr, sehr entwickelt. Es ist mit den gleichen Problemen beschäftigt wie alle Nachbarstaaten, wo wir überall immer wieder sehen, dass viele junge Menschen das Land verlassen in der Suche nach Arbeitsplätzen. Aber die meisten tun das auf eine legale Art und Weise, denn es gibt genug legale Möglichkeiten, in Europa zu arbeiten, in Pflegeberufen und anderswo sind ja Länder wie Deutschland oder auch Österreich durchaus offen für Menschen aus Südosteuropa, um dort einen Arbeitsplatz anzunehmen. Die Rücküberweisungen sind auch sehr wichtig. Also Kosovo lebt mehr als alle anderen Staaten von bereits bestehenden Personen, die in EU-Mitgliedstaaten leben und monatlich Geld zurücküberweisen in den Kosovo. Und davon leben viele Familien und auch das Land selber hat einen wichtigen wirtschaftlichen Beitrag, erhält es über diese Rücküberweisungen.
Nochmal ganz kurz zurück zum kosovarisch-serbischen Verhältnis. Da kursiert ein Papier, Formeln darin, denn einst die beiden deutschen Staaten ihr Verhältnis normalisierten. Hat dieser Weg eine Chance?
Also der Weg ist sicherlich ein konstruktiver Weg. Der ist schon seit über einem Jahrzehnt, steht er in dem Raum. Er wurde jetzt ganz offensichtlich wieder mal auf die Tagesordnung gestellt. Er ist sicherlich realistischer als eine direkte Anerkennung des Kosovo seitens Serbiens. Das hat der serbische Präsident Vucic immer wieder abgelehnt. Und dafür gibt es auch in Serbien keine Rückendeckung. Das heißt, diese de facto Anerkennung selbst wird schon schwierig sein. Also ich bin nicht optimistisch, aber es ist sicherlich hat erfolgversprechendere Aussichten als auf eine völlige Anerkennung jetzt schon zu setzen.
Florian Bieber war das, Professor an der Uni Graz und übrigens Luxemburger. Vielen Dank für das Gespräch. Mag Moskau auch noch so sehr drängen, bisher hat der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko seine Soldaten nicht in den Krieg geschickt. Dennoch unterstützt Lukaschenko den russischen Angriff auf die Ukraine. Viele seiner Gegner glauben, dass ihm auch nichts anderes übrig bleibt. Russland stellt aus vielen Gründen Ansprüche, auch weil Moskau half, den Sturz Lukaschenkas zu verhindern. Und die belarussische Opposition ist immer noch aktiv, auch wenn sie nun meistens aus dem Ausland agiert. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen sitzen mehr als 1400 politische Häftlinge in belarussischen Gefängnissen. Einer davon ist der Journalist Andrzej Poczobut. Er gehört zur polnischen Minderheit in Belarus und wartet auf seinen Prozess, der heute beginnen sollen, wurde aber verschoben. Das Schicksal dieses Mannes steht wohl beispielhaft für die gezielten Repressalien gegen die polnische Minderheit in Belarus. Peter Sawicki berichtet aus Warschau.
Im Sommer 2020, als Belarus nach wohl gefälschten Wahlen massive Proteste erfassten, schwenkten auch in Chrodna, im Westen des Landes, Demonstranten die historische weiß-rot-weiße Fahne, ein Symbol des Widerstands gegen Machthaber Alexander Lukaschenka. Autofahrer hupten und drückten damit ihre Solidarität aus. Lukaschenka gelang es jedoch, die Proteste mit brutaler Gewalt zu ersticken. Die Gräueltaten der Sicherheitskräfte hat auch Andrzej Poczobut dokumentiert. Über Belarus hatte Poczobut von Chrodna aus für die polnische Tageszeitung Gazeta Wyborcza berichtet. In Polen ist er einem breiten Publikum bekannt. In Belarus geboren, kommt er aus einer polnischstämmigen Familie und setzte sich zudem für die polnische Minderheit im Land ein. Im Zuge der Proteste geriet auch diese Gruppe explizit ins Visier des Regimes. Poczobut schilderte dies Ende März 2021 im polnischen Sender TV Republika.
Lukaschenka
sucht jeden Vorwand, um von den inneren Krisen des Landes abzulenken. Für ihn ist Polen ein äußerer, die polnische Minderheit ein innerer Feind. Lukaschenka will also das Narrativ streuen, dass er kein Wahlverlierer, sondern ein slawischer Anführer ist, der seine Nation beschützen muss. Von 1919 bis 1939 gehörten Teile des heutigen Belarus zu Polen. Die polnische Minderheit hatte lange Zeit ihre Traditionen recht unbehelligt ausleben können. Lukaschenka habe dann jedoch begonnen, selbst Volksfeste und Gruppen wie Pfadfinder zu kriminalisieren, so Andrzej Poczobut. Dass der Machthaber Polen in den Fokus nahm, so Beobachter, kam nicht von ungefähr. Wichtige belarussische Oppositionelle hatten schon zuvor in Warschau Zuflucht gefunden. Der regimekritische Fernsehsender Bielsat hat dort seinen Sitz. Die wachsenden Repressionen bekam dann auch Poczobut selbst zu spüren. Er wurde kurz nach dem Interview für TV Republika festgenommen und ist seit mehr als 600 Tagen in Haft. Auch andere Vertreter der polnischen Minderheit kamen ins Gefängnis. Polens Premier Mateusz Morawiecki kritisierte dies im vergangenen Jahr.
Nie zgadzamy się na takie traktowanie.
Wir akzeptieren dieses Vorgehen belarussischer Behörden gegen Polinnen und Polen nicht. Es ist geradezu eine Geiselnahme. Wir sollten zwischen unseren Nationen eigentlich Brücken und keine Mauern errichten und Sündenböcke suchen. Belarus tut aber genau dies. Lukaschenka unterstützt Moskau im Krieg gegen die Ukraine. Dadurch hat sich auch der Konflikt zwischen Belarus und dem benachbarten Polen verschärft. Nach innen setzt Lukaschenka weiterhin auf Polen als Feindbild. Anfang Mai behauptete er, ohne jegliche Belege, dass Polen einen Angriff auf Belarus plane. Sollen sie es doch probieren. Natürlich bin ich auch alarmiert. In Polen und wohl auch Litauen wurden bis zu 40.000 Lakaien zusammengezogen. Wir beobachten die Lage genau. Wenn nötig, werden wir antworten. Und man sollte nicht vergessen, dass hinter uns Russland steht. Und damit auch Atomwaffen. Diese Rhetorik steht im Einklang mit weiteren Repressionen. Zuletzt wurden in Belarus etwa massenhaft polnische Weltkriegsgräber zerstört, offenbar durch staatliche Akteure. Andrzej Poczobut wartet derweil auf den Beginn seines Prozesses, der aber verschoben wurde. Ihm wird etwa die Untergrabung der nationalen Sicherheit vorgeworfen. Es drohen mehr als 10 Jahre Lagerhaft. Der Historiker und Belarus-Experte Felix Ackermann ist davon überzeugt, dass Minsk ein Exempel statuieren will.
Es ist ganz klar, dass es darum geht, die Vorwürfe möglichst groß zu machen, um möglichst lange Haftstrafe zu erringen. Es ist auch klar, dass im Hintergrund Gespräche gelaufen sind im vergangenen Jahr und dass es die Möglichkeit gegeben hätte für Andrzej Poczobut, das Land zu verlassen, dass er auf diese Weise freikommen könnte. Und es ist auch ganz klar, dass er das nicht tun wird.
Poczobut, so Ackermann, wolle lieber im Gefängnis bleiben, als gegenüber dem Regime einzuknicken. Sein weiteres Schicksal, sowie jene von mehr als 1400 weiteren politischen Gefangenen in Belarus, hänge laut Ackermann eng mit dem weiteren Geschehen in der Ukraine zusammen. Alexander Lukaschenka sei von Wladimir Putin abhängig, der Kriegsverlauf somit für beide von elementarer Wichtigkeit.
Aus polnischer Sicht, also aus Sicht der Menschen in Belarus, ist es ganz einfach. Die Ukraine muss gewinnen, damit das Putin-Regime geschwächt wird. Und in dem Moment, wo in Moskau die Herrschaft von Putin endet, werden auch die Repressionen gegenüber den Bürgerinnen der Republik Belarus durch ihren eigenen Staat eine andere Form annehmen und die Chance bestehen, dann nochmal neu anfangen zu wagen.
Ein Bericht unseres Korrespondenten Peter Sawicki. Am Wochenende ist der Außenminister von Belarus verstorben. Sein plötzlicher Tod gibt Anlass zu vielen Spekulationen. Rund 4 Millionen syrische Flüchtlinge hat die Türkei in den letzten 10 Jahren aufgenommen. Dazu kamen Zehntausende oder Hunderttausende Menschen aus anderen Bürgerkriegsländern. Viele wollen weiter nach Europa, doch wegen des Flüchtlingsdeals mit der EU ist es schwer möglich. In einigen Ortschaften nahe der syrischen Grenze leben mehr Syrer als Türken. Und auch in den Großstädten Istanbul, Ankara wird mancherorts mehr Arabisch gesprochen als Türkisch. In der Wirtschaftskrise wächst in der türkischen Bevölkerung jedoch der Unmut über die Ausländer. Eine Anti-Ausländer-Partei wurde gegründet. Die türkische Regierung hat an bestimmten Orten Zuzugssperren für Ausländer erlassen. Betroffen ist auch die deutsche Gemeinde an der türkischen Riviera. Vor allem leben hier Rentner. Unter ihnen herrscht nun tiefe Verunsicherung. Susanne Güsten war für uns in Alanya und hat dort eine Deutsche getroffen, die es vorzieht, ihren vollen Namen in dieser Situation lieber nicht zu nennen.
An der Wohnung von Annika B. wird noch gebaut, aber die Grundzüge sind schon erkennbar.
Ja, also hier kommt die Waschmaschine, Waschbecken, Klo und hier sind die Dusche. So.
In Absala bei Alanya an der türkischen Riviera liegt das Hochhaus, in dem sich die Rentnerin aus Leipzig eine Zwei-Zimmer-Wohnung gekauft hat. Aus dem Fenster ist in der Ferne das Mittelmeer zu sehen. Davor wachsen Dutzende weitere Neubautürme empor. Alanya ist wegen seines milden Klimas beliebt bei Europäern und insbesondere bei Deutschen, von denen sich rund 3000 hier niedergelassen haben. So wie Annika B., die wegen einer chronischen Krankheit auf ärztlichen Rat nach Alanya kam. Seit 7 Jahren lebt sie nun hier und weil es ihr hier gesundheitlich tatsächlich besser geht, kaufte sie sich im Frühjahr die Wohnung.
Das ist die, wo wir hier gerade stehen. War sofort fasziniert, es ist eine Westseite, ich habe den Sonnenuntergang, ich sehe das Meer, ich habe Bäume vor meinem Fenster und habe dann mein Tabu, meine Eigentumsurkunde bekommen, das war am 1.6.2022, war einen Monat lang glücklich und am 1.7., genau einen Monat später, traf mich der Schock am frühen Morgen, dass ich meine Nachrichten und da stand Zuzug, Stopp für Ausländer in Absala und in weiteren 3 Gebieten von Alanya. Sofort bei der Ausländerbehörde angerufen und die haben gesagt, ja, kein Ausländer darf mehr nach Absala ziehen, auch nicht, wenn sie dort eine Wohnung gekauft haben. Da braucht natürlich für mich eine Welt zusammen.
In 1200 Bezirken erteilen die Behörden seit dem Sommer Ausländern keine Aufenthaltsgenehmigungen mehr. Den Zuzugsstopp hatte Innenminister Süleyman Soylu im Juni verkündet.
Mit Wirkung zum 1. Juli begrenzen wir den Ausländeranteil in jedem Stadtbezirk auf 20%. Damit wird in landesweit 1200 Orten künftig keine Aufenthaltserlaubnis für Ausländer mehr erteilt.
Mit den Zuzugsbegrenzungen will die türkische Regierung dem Unmut in der Bevölkerung über den Zuzug von 4 Millionen Syrern und anderen Flüchtlingen begegnen. Auf die deutschen Einwohner von Alanya habe die Maßnahme eigentlich nicht gezielt, sagt die Maklerin Seyhan Arabadje. In Alanya vermittelt sie seit mehr als 20 Jahren Immobilien an deutsche Kundinnen und Kunden.
Natürlich, also das ist jetzt nicht das Problem, jetzt, dass die Deutschen, dass die Holländer oder Russen hier kaufen.
Mitgefangen sind die Deutschen von der Neuregelung dennoch, denn ohne Aufenthaltserlaubnis dürfen sie im Zeitraum von 6 Monaten nicht mehr als 90 Tage lang in der Türkei bleiben. Der Maklerverein von Alanya, dessen Vizevorsitzender Arabadje ist, hat an die Regierung appelliert, Alanya von dem Aufnahmestopp auszunehmen. Was solle sonst aus den tausenden Wohnungen werden, die in Alanya für Ausländer gebaut werden, fragt die Maklerin.
Also jetzt stellen Sie mal vor, Sie kaufen da, investieren 100, 300.000 Euro und die sagen dann, Sie dürfen nur 3 Monate hier bleiben. Das haut nicht hin.
Dass sich vor den Wahlen in der Türkei im kommenden Jahr noch etwas tut, bezweifelt die Maklerin allerdings. In einer Frage hat die Regierung inzwischen immerhin nachgebessert und einen Bestandsschutz für Ausländer gewährt, die vor dem 1. Juli gekauft hatten. Annika B. dürfte also in ihre Wohnung ziehen, weiß aber nicht, ob sie das überhaupt noch will.
Weil es wird auch immer wieder gesagt, naja, so, du kannst da zwar jetzt hinziehen, aber wer weiß, wie es da nächstes Jahr ist. Und die Wohnung ist ja noch im Bau befindlich, also ist ja noch Rohbau. Und deswegen überlege ich jetzt also im Moment auch ernsthaft, ob ich nicht zurück nach Deutschland gehe.
Wer schon dort ist, kann bleiben. Wer aber noch hinziehen will, muss mit Schwierigkeiten rechnen. Die deutsche Diaspora an der türkischen Riviera. Eine Reportage von Susanne Güsten. Das war Europa heute mit Gerwald Herter. Danke fürs Zuhören. Guten Start in die Woche.